Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. In unserer heutigen Folge haben wir Lorenz Wohanka zu Gast, Diplompsychologe und Experte für Verhaltensanalyse und Regulation. In unserem heutigen Gespräch dreht es sich um Frühindikatoren für eigene Stress- und Drucksituationen und warum es wichtig ist, eigene Bedürfnisse zu kennen, um souverän agieren zu können und auch unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren. Herr Wohanka überrascht uns mit dem Satz, dass Konflikte das Ziel einer Besprechung sein sollten, und wir diskutieren, warum das so ist. Sanas und ich konnten sehr viel mitnehmen und ich hoffe, es geht euch ähnlich. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Ja, Herr Wohanka, herzlich willkommen zu unserem Podcast und ich freue mich sehr, weil wir haben jetzt schon ganz lange dieses Gespräch geplant und jetzt ist es endlich soweit. Insofern freue ich mich, dass Sie heute da sind.
Ja, ich danke Ihnen beiden schon mal an der Stelle für die Einladung.
Herr Wohanka, Sie sind ja Diplompsychologe. Sie haben zusammen mit Hildegard Bohlig ein Beratungsinstitut und Sie sind Geschäftsführer des Truffaut Training Instituts. Und Truffaut Training, habe ich gelernt, in meinen Worten, ist eine Methode, wie man schnell in seine Kraft und in Ruhe kommt und, ich sage es auch wieder in meinen Worten, handlungsfähig bleibt. Und Sie selber beschreiben sich auch als Experte für Verhaltensanalyse und Verhaltensregulation. Also es ist ja, ich glaube, ich könnte auch noch fortfahren, was Sie sonst noch so ausmacht. Wie stellen Sie sich denn üblicherweise anderen Menschen vor?
Tatsächlich sehr elegant reduziert, sage ich, ich sei Diplompsychologe und genieße den Vorteil, dass ich dann meistens dazu sage, dass ich mich darum kümmere, in Situationen, in denen es für Menschen schwierig wird, die zu integrieren und Ziele umzusetzen, die aufgrund der schwierigen Lage zwischen Menschen sonst nicht erreichbar wären. Aber das ist schon das meiste, was ich sage. So ein bisschen, wie man es in dem Profil auch nachlesen kann. Da steht Diplompsychologe in erster Linie. Dabei belasse ich es tatsächlich in der Regel.
Und Ihre Kunden sind ja viel Unternehmerinnen, Unternehmer. Und ein Satz, den ich von Ihnen kenne, ist, Konflikt ist die Lösung und nicht das Problem. Wie ist da Ihr Werdegang hingewesen? Tatsächlich, weil Sie sind ja, glaube ich, gestartet aus sozusagen Einzeltherapie, Einzelcoaching, jetzt hin zum Unternehmer. Und wie kommt man denn zu diesem Satz, wo wir alle sagen, oh, bitte keine Konflikte, wir wollen uns nicht streiten. Und Sie sagen, ach, ist doch super, wenn wir uns streiten, dann haben wir ja schon die Lösung. Wie kommt man dahin von, ich sage mal, wirklich einen eher Einzelhintergrund zu Beratung in Unternehmen?
Ja. Das sage ich Ihnen so kurz wie möglich und das hängt mit der Geschichte dieses Unternehmens zusammen. Ich habe mit Hildegard Bohlig, die seit 23 Jahren zugleich meine Geschäftspartnerin wie auch meine Ehefrau ist, dieses Unternehmen mal gegründet. Und Frau Bohlig hat jahrelang in der Psychiatrie als Bewegungstherapeutin gearbeitet, in Forensik, mit körperlich-geistig Behinderten. Und das Unternehmen hat eigentlich zwei Komponenten zusammengeführt. Körperliche Zugänge und Kopf. Und wir haben da im Grunde genommen eine Art psychosomatische Praxis gegründet mit einem großen, lang bevor das trendy wurde, Pilates-Studio mit allem drum und dran, Reformer und Chairs und alles in der Gruppe. Ich habe ganz nebenbei auch 5000 Gruppenstunden Pilates gegeben. Da lernen Sie sehr viel über Gruppendynamik. Ich habe eine volle, auch wenn ich nicht so aussehe, amerikanische Ausbildung in diesen Dingen, weil Kopf und Körper zusammen gedacht gehören. Und wir haben das hier in Würzburg getan und Ärztinnen und Ärzte, die uns kannten, wussten, irgendwas machen die beiden, was einer Versorgung wie in einer psychiatrischen und psychosomatischen Klinik nahe kommt. Nicht aus dem ärztlichen, sondern aus diesen ganz drumherum organisierten therapeutischen Angeboten, Bewegungstherapie, ja? Zugang zu Menschen, die sich verloren haben, kriegst du nicht verbal-kognitiv. Den musst du auf anderen Wegen erstmal finden. Und ich konnte mich dann erstmal im Schattenarm meiner Frau ganz exzellent entwickeln, weil die ist etwas älter als ich, ist noch euphemistisch formuliert, hat einen ganz starken Expertisevorsprung zum damaligen Zeitpunkt gehabt und ich konnte da erstmal mich entwickeln. So, und dabei kam es zu folgender Situation. Unternehmerinnen und Unternehmer haben genauso wie der Rest der Bevölkerung Angststörungen, Depressionen, müssen in psychiatrische Kliniken. Und diese Klientel kam dann aus der Klinik, die Ärzte fragten und sagten, naja, das, was du in der Klinik erlebt hast, das wirst du hier so nicht finden. gehen Sie doch mal zu den beiden, die können da was, was sie sonst nicht bekommen. So Unternehmerinnen und Unternehmer konnten das bezahlen, weil das ist keine Kassenleistung gewesen, weder privat noch gesetzlich. Das ist gar nicht vorgesehen in der Versorgung, sowas. Und dann kamen diese Unternehmer nach einem halben bis einem Jahr weiter schön stabilisiert im Alltag sich wieder einbringen und sagten, Herr Bohanka, ich habe eine Frage. Sie haben mir ganz gut geholfen, das mit mir, den Umgang mit mir, meine Stabilisierung, das passt. Aber wissen Sie, was mir passiert ist? Ich habe mir in der Zeit, in der ich wirklich ja neben der Spur war, so formulierten die das, habe ich mir die Beziehung zu meinem Mitgesellschafter verdorben. Ich habe meine Lieferanten verkretzt. Also ganz praktisch. Und dann war die Frage, meinen Sie, Sie können mir dabei helfen? Und so bin ich vor fast 16 Jahren eigentlich in dieses reingerutscht. Ja, aus der primären Frage, wie geht ein Mensch mit sich sinnvoll erfolgreich um, diese ganze Frage der Stressbewältigung, eines angemessenen, zugewandten innerlichen Umgangs, der einfach so Autodestruktion mindert und außen vor hält. Aus der hat sich das entwickelt. Und dann ist das, Frau von Elsner, Frau Schmidt, ein ganz organisches Wachstum über 17 Jahre gewesen, in diese Position zu rutschen, in der ich heute arbeite. Das ist ja nichts, nur weil Lorenz Bohanka mal 2012 definiert, ich arbeite für Unternehmerinnen und Unternehmer oder für Spitzenpositionen. Das ist dann daraus entstanden und hat organisch seine Empfehlungen gehabt. Und heute arbeiten wir tatsächlich für Spitzenpolitik im deutschsprachigen Raum und für Familien, denen sehr, sehr große Vermögen und Beteiligungen gehören und dort für diese Inhaberebene, die ja sehr viel dann angestellte Vorstände und anderes hat, wo man sich vorstellen kann, da gibt es immer Probleme. Ja, und das ist aber ein ganz organisches Hinentwickeln gewesen und auch nichts, was ich so absichtsvoll mal auf dem Planungsradar gehabt hätte.
Wo Sie das so sagen, ne, dass die im Grunde erstmal zu Ihnen gekommen sind, um, ich sag mal, vielleicht selber wieder sich zu regenerieren, zu sich zu finden, würden Sie sagen, dass ich zumindest langfristig oder nachhaltig dauerhaft erfolgreich sein kann, jetzt egal, ob ich als Unternehmerin tätig bin oder was auch immer, wenn ich nicht mit mir in der Balance bin?
Ich halte es grundsätzlich auf die ganz lange Frist für ausgeschlossen, muss aber gleichzeitig konstatieren, ich habe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer erlebt, die mit Mitte, Ende 50 zu jemandem wie mir gekommen sind, bei denen ich mich gefragt habe, was diese Menschen eigentlich für ein immenses Kraftniveau haben müssen. Warum? Weil sie beispielsweise über Jahrzehnte mit Angst- und Zwangsstörungen trotzdem hoch erfolgreiche und auch gesunde Unternehmen, also auch in der Umgangskultur aufgebaut haben. Aber da waren Menschen dabei, die haben 6 Stunden am Tag damit verbracht, sich aus diesen Blockaden, die aus auch solchen Erkrankungswerten, ja, das sind sehr fließende Übergänge, da sprechen wir nicht unbedingt mehr von Coaching, sondern auch von Erkrankungswerten, die sie darin wirklich blockiert haben. Und deswegen ist die Antwort an der Stelle etwas differenzierter. Man kann unglaublich viel auch mit massiver Eigenhemmung erreichen. Es ist natürlich gleichzeitig hochinteressant, wenn man dann sieht, was diese Menschen, wenn sie ein Stück weit da Linderung sich erarbeitet haben und auch durch eine gute, auch multimodale Begleitung, ja, das haben wir immer mit Ärzten gemeinsam gemacht, also da bin ich sehr, sehr fachorientiert, was diese Menschen dann eigentlich abrufen können, wenn ihnen dieser immense Energie- und Kraftverlust sozusagen genommen ist und sie diese Kraft in entweder sich oder auch ihre Unternehmen sinnvoll investieren können. Ja, also insofern, ich glaube nicht fachlich, auch aus meinen Erfahrungen, dass man das letzten Endes hoch erfolgreich gestalten kann, zumindest nicht so erfolgreich, dass man das, was eigentlich in einem Menschen steckt, auch für sich abrufen kann. Ja, andererseits haben wir sehr viele Menschen, die mit ganz hohem Leidenswert Enormes geschaffen haben. Denken wir auch nur mal an die Generationen vor uns. Mhm. Ja? Ja. Diese Menschen haben gesunde, erfolgreiche Leben geführt. Also gesund, ja, das, da kann man jetzt schon drüber streiten, selbstverständlich. Aber ich bin auch dagegen, pauschal aus unserer Position oder aus der überhaupt von Beratung und Coaching heraus immer die Menschen zu sozusagen ungesund und nicht handlungsfähig zu erklären, die ganz ehrlich exorbitante Leistungen erbringen.
So, jetzt hören uns ja auch Führungskräfte, Unternehmerinnen, Unternehmer zu. Ne? Und also ich kenne schon auch viele, die sagen, ja, puh, ich bin für mich so unter Druck gesetzt. Ne? Also die schon erkennen, dass es gerade nicht so gut läuft, wie es läuft, laufen könnte. Mhm. Und auch sehen, dass sie an sich arbeiten müssen. Es gibt aber auch genauso viele, wo ich so das Gefühl habe, und ich glaube, das ist auch, also ich beobachte das gerade bei Männern, das kann aber auch ein Zufallsergebnis sein, die so in ihrer Arbeit versinken, dass sie gar nicht merken, was so die eigenen Bedarfe sind. Gibt es was, ne, weil Sie sagen, Ihnen fällt es dann im Gespräch auf, ne? Gibt es was, wo Sie sagen, naja, sowas könnte, ne, also wie gesagt, könnte, ne, ist ja bei jedem auch individuell, ein Anzeichen dafür sein, dass du vielleicht nochmal drüber nachdenkst, ist alles so, wie es gerade ist, tatsächlich richtig oder musst du doch nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch an dir arbeiten, an deinen Umständen arbeiten, an deiner Situation arbeiten? Gibt es da Indikatoren, wo Sie sagen, ja, das könnten zutreffend sein.
Ja, also ich unterscheide frühe Indikatoren und dann solche, die uns allen unmittelbar klar sind. Frühe Indikatoren sind für mich eigentlich dauerhafte Balanceverschiebungen. Was bedeutet das? Wenn ein Mensch merkt, dass seine tägliche Arbeitszeit permanent über 10 bis 12 Stunden liegt, dann passt da etwas nicht. Dann hat der Mensch, der ist vielleicht Ende 20, Mitte 30, der kann das von der körperlichen Kraft erstmal, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich das permanent tue, dann gibt es die Anzeichen aus meinem Umfeld, es gibt die aus meinem Freundeskreis, es gibt die aus meiner Familie, die werden sich damit nicht d'accord erklären dauerhaft, ja, in ganz seltenen Fällen. Und dann bekomme ich diese frühen Warnungen von mir selbst, weil ich merke, ich bin vielleicht in der Spitzenleistung gar nicht mehr so gut und konzentriert und versuche das durch Menge auszugleichen und ich bekomme die sozialen Rückmeldungen. So, das sind frühe Indikatoren. Die nehmen viele, gerade Männer, nicht ernst. So, das führt sie dann in der Regel erst zu Menschen wie mir, wenn sie Spätindikatoren haben. Und da sind wir sofort im Bereich im Grunde genommen von klassischen durch so das Stressdiathese-Modell, ja, durch stressmoderierte Erkrankungswerte im körperlichen Bereich. Ja, die typisch psychosomatischen Zusammenhänge sind dann die Menschen, die sich wundern, warum sie denn Rückenschmerzen haben. Sie integrieren doch ihre Fitnessstudio-Besuche und Gymnastik in ihren Alltag. Das sind die Menschen, die Konzentrationsprobleme bekommen, die plötzlich merken, warum entwickle ich Ängste? Nicht, weil der Mensch primär Ängste hat, aber weil vielleicht irgendwann eine Diathese, eine Vulnerabilität, die nun mal vielleicht im psychischen Bereich bei diesen Menschen liegt, plötzlich durch den permanent erhöhten Stresslevel über so einer kritischen Auslöseschwelle liegt. Ja? Und dann kommen die Menschen mit diesen Dingen, manchmal auch handfesten langjährigen Erkrankungen, zu ihren Ärzten oder direkt zu Menschen wie mir. Aber da ist erfahrungsgemäß gerade bei tatsächlich Männern häufig ein immens langer Leidensweg, bis auch diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild von Stärke und Schwäche stattfindet. Ja, das ist so die Erfahrung, die ich dazu zu teilen kann. Aber es gibt frühe Indikatoren, nur die werden meist belächelt. Also meine Erfahrung ist, die werden immer belächelt. Das wird dann immer noch alles definiert als, ja, das schwache Menschen haben damit ein Problem. Aber ich doch nicht. Und dann sage ich so ein bisschen das alte Sprichwort, naja, der Krug geht eben dann so lang zum Wasser, bis er bricht. Und jeder Mensch, das ist meine Erfahrung, die ist vielleicht so eine erweiternde Rückmeldung dazu, jeder Mensch braucht seinen persönlichen Grund im Sinne von Boden, auf dem er aufschlägt. Und ab dem wirklich auch die Signalqualität für den Menschen und seine Lerngeschichte, die angemessen ist, zu erkennen, jetzt muss ich etwas ändern. Und das kann enorm verschieden sein.
Sehr spannend, was Sie da gerade gesagt haben. Ich begleite ganz viele sogenannte Startup-Founder und Co-Founder. Und dort ist es ja teilweise sogar noch viel extremer, das, was die liebe Claudia gerade erklärt hat, dieses, ja, ich arbeite immer so 12 bis 14 Stunden, eigentlich auch mal manchmal 16 Stunden, aber ach naja, hey, das ist ja erstmal der Beginn, der Start, kein Unternehmen der Welt baut sich ja so schnell auf, nur wenn man dann zu Hause sitzt, ne? Das sind so diese typischen, ich bin stark, ich schaffe das, ne? Ich streng mich noch mehr an und so und genau. Das finde ich ja auch ganz legitim quasi, ja. Ich verbiete ja niemanden, wenn er sagt, irgendwie, ich will aber gerne so arbeiten. Gleichzeitig sehe ich ja auch manchmal schon so diese sogenannten neumodernen Red Flags, ja, die roten Flaggen auf dem Weg, wo ich irgendwie denke so, ja, ui, mal gucken, ne, wie, also nicht, dass ich darauf wette, aber manchmal sind die Wege ja schon gezeichnet und dann höre ich von den einen oder anderen Founder, der dann aufgeben musste, obwohl hoch erfolgreich, wie Sie vorhin auch beschrieben haben, teilweise Millionen, Milliarden Exits und sind aber irgendwie völlig am Ende, Burnout und diverse andere Probleme. Was würden Sie denn solchen Foundern vielleicht, wenn sie im Zwiegespräch wären, so raten?
Also, wenn ich im Zwiegespräch bin, dann ist mit Menschen, die so arbeiten, ein ganz wesentlicher Punkt, ihnen nicht diese wahnsinnige Ressource und Stärke, die sie aus ihrer Arbeit ziehen, zu nehmen, sondern sie darin zu bestätigen und mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, dass dieses Verhalten tatsächlich in einer Gründungssituation völlig normal ist und wichtig. Gleichzeitig wissen wir, dass die Gründungssituation nicht die Weiterentwicklungssituation eines Unternehmens ist. Mhm. Und dass eine Gründung was völlig anderes ist als eine Skalierung oder eine Konsolidierung oder eine strategische Veränderung von einer Gründungsidee hin zu einem Unternehmensmodell, was auch Verantwortlichkeiten auf mehr Schultern verteilt, und zwar ernsthaft verteilt, bis hin zu tausenden Schultern. So, und dafür ist ein anderes Verhalten notwendig. Und das ist dem Intellekt dieser Menschen. Ich arbeite dann auch wirklich mit klug emotions- und fühlbasierten Methodiken, auch bei Männern, denn wir haben Gefühle und gehen mit ihnen auch gern um, solange wir nicht das Gefühl haben, man zwingt uns in so eine Gefühlssituation. Ja? So, und in dem Moment, wo man das macht, ist es immer wieder intellektuell wie emotional, dass diese Menschen sagen, Herr Wanka, das ist vollkommen logisch. Und wenn Sie mir jetzt noch zeigen, wie ich das mit mir selber gut mache, dann gehe ich das auch mit. So, und dann stellt sich plötzlich gar nicht die Frage eines Entweder-Oder, mhm. ja, was wir sehr stark auch pauschalieren, selbstverständlich, immer wieder auch, wenn Sie an LinkedIn-Beiträge oder sowas aus diesem ganzen Bereich von Coaching, Selbstfürsorge denken, dann ist das aus meiner Sicht einfach alles zu plakativ. Und der Punkt ist, ich muss den Menschen und seine Bedürfnisse und Ziele in diesen Weg integrieren. Und wenn er sieht, das lässt sich integrieren. Und noch dazu haben Selbstfürsorge, adäquater Umgang mit sich und dem Körper sehr wenig mit irgendwelchen Ideologien zu tun, sondern sehr viel mit einfacher physiologischer und damit logischer Realität, dann gehen diese Menschen das aus meiner Erfahrung extrem bereitwillig mit. Ein Riesenproblem sehe ich darin, dass Menschen nicht genug Anlaufstellen haben, die das tatsächlich professionell fundiert so machen. Das also beziehe ich jetzt bitte nicht auf mich, nicht missverstehen an der Stelle, sondern das ist eine Beobachtung, die ich in der Breite habe, die mir auch erst klar geworden ist, dank dieser luxuriösen Zusammenarbeit, die ich eben mit Hildegard Bohlig in dem Feld immer haben durfte. Wenn Sie das nicht haben, haben Sie es schon mal schwieriger an manchen Stellen. Und es gibt es auch in anderen Bundesländern, in Deutschland. Das gibt es durchaus, aber das ist nicht so ganz einfach.
Ja, plus es ist ja auch, also ich meine, in den USA ist es ein Stück anders. Da ist sozusagen, ich gehe zur Therapie, ich gehe zum Coach, ich habe einen Berater, ja fast ein Statussymbol in Anführungsstrichen. Und hier ist es, ne, also ich erlebe das schon auch oft, wenn ich Trainings habe zum Beispiel, dass dann die anwesenden Führungskräfte sich als Strafmaßnahme dahin versetzt fühlen, als ob sie es nicht könnten. Ja. Also dieses, ich suche mir Hilfe, ist ja etwas, was auch, also zumindest im deutschen Raum, noch sehr unterschiedlich betrachtet wird. Ne? Ich würde sagen, für jüngere Generationen ist es eher, ne, aber auch da nicht immer, selbstverständlich zu sagen, ich suche mir Hilfe bei älteren Generationen, die halt auch noch es mitgenommen haben, Zähne zusammenbeißen, durchhalten, ist es viel schwieriger. Ne? Das ist auch nochmal eine Hürde. Ich wollte nochmal, deswegen es war ein schönes Beispiel von Sanas auf dieses Thema Konflikt hinarbeiten, ja, weil das finde ich auch ganz spannend und tatsächlich entstehen ja manchmal so Konflikte und auch gerade, ob es jetzt so ein frisches Gründerteam ist oder ich sag mal vielleicht langjährige Geschäftspartner, auf einmal finde ich mich in einem Konflikt wieder, der mich total überrascht, ja, weil vielleicht vorher ich gedacht habe, also wir waren uns doch immer einig, dass das unser Ziel war, dass das unsere Art der Zusammenarbeit war. Warum ist der oder die denn so? Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir dann ich sag mal, von einer relativ guten Zusammenarbeit auf einmal eine schnell eskalierende Situation haben. Also so nehme ich es wahr, ne? Das ist relativ lange gut ging und ja, hier sind wir uns nicht ganz einig und auf einmal, wie so ein Hebel rumgelegt, sind wir mitten in einem handfesten Konflikt, wo jeder auf seiner Position beharrt und alle sagen, also an mir kann es eigentlich nicht gelegen haben, ich war doch wie immer.
Ja, also das hat aus meiner Wahrnehmung verschiedene Seiten. Die eine Seite ist eine kontextuelle. Themen werden dann bedeutungsvoll, wenn es eng wird. Also das bedeutet, solange wir keine Verantwortungsfolgen haben, tun wir uns natürlich leicht damit zu formulieren, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Wir leiten das auch ab, weil es überhaupt keine Reibungspunkte gibt. So, in wirtschaftlichen Umfeldern entstehen diese automatisch. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wir beschäftigen uns sehr selten a priori mit den Bedürfnissen hinter diesen Aussagen. Was steckt da eigentlich dahinter? Und wir nehmen eben an, Sie haben das so schön formuliert, wir nehmen an, das gleiche Verständnis von Begriffen zu haben. Ich erlebe das immer wieder in extrem zugespitzten Verhandlungen, wo ich dann einfach sage, wissen Sie, Sie haben einfach, also zu meinem Mandanten erstmal, ich arbeite immer nur einseitig beauftragt. Das ist eine Situation, die auch für die Partnerseite extrem wertvoll ist, weil sie nicht permanent mir unterstellen muss, dass ich ja doch nur lüge, wenn ich eine Allparteilichkeit vorschütze. Ja? So, und dann entstehen da problematische Linien, weil ein unterschiedliches Verständnis von Fairness zum Beispiel schon vorliegt.
Ja, ja.
Das ist ganz einfach. Und ein zweiter Punkt ist, dass gerade im deutschsprachigen Raum extrem viele Situationen zugespitzt werden durch etwas, was wir ganz einfach als Respektlosigkeit in Umgangsvariablen betiteln könnten. Man kann das nun paradigmatisch ablesen, ohne dass ich damit eine Analyse verbinde. Das halte ich nämlich für hochgradig unseriös. Aber das, was zum Beispiel gestern auf einer politischen Bühne wieder geschehen ist, ist so ein Beispiel dafür. Donald Trump hat eine ganz unterschiedliche Art offenbar an den Tag gelegt, so wird es berichtet. Er hat öffentlich erstmal Dänemark provoziert, Spanien provoziert, seine gesamten Partner abgewertet. Hinter verschlossenen Türen war er angeblich hoch integrativ und hat ja dann im Nachgang von Liebe und Verbindung gesprochen. So. Die Thematik ist, jetzt sieht man allein schon an ihrer beider Augenrollen an der Stelle und an meinem auch, dass, schauen Sie, was passiert durch sein im Vorfeld Dänemark und Spanien so provozieren. Und das können Sie auf Persönlichkeiten übertragen. Ja, so spreche ich am aktuellen Beispiel jetzt mal, ersetzen wir mal Mandantinnen und Mandanten oder Menschen, die ich erlebe, durch diese Protagonisten. Schauen Sie, er kann aber nicht wieder gut machen, was er an Respektlosigkeit am Vormittag bei diesen Partnern angerichtet hat. Natürlich werden die sich hochprofessionell hinstellen, aber wir merken ja schon an den deutlich verschärften Reaktionen, auch selbst einem Mark Rutte, ja, der ja wahnsinnig präzise darin ist, Donald Trump sich in einer klugen Weise zu nähern. Damit kommen schon viele in Deutschland in der Bewertung nicht zurecht. Die sprechen dann sofort davon, das wäre ja eine Art von Andienen, um nicht sogar Worte wie Schleimen oder Ähnliches werden da verwendet, wo ich sage, ja, man muss vielleicht auch verstehen, dass man Gesprächskanäle braucht. Und das eine ist, was macht eine Partnerseite? Und das andere ist, was können wir dadurch erreichen, dass wir immer eine bestimmte Art von Respekt am Tisch behalten. Und den verlieren Menschen, die zum Beispiel gemeinsam auch ein Unternehmen aufbauen, die fühlen sich ja so nah, verstehen Sie? Und Distanz, die fehlt, ist dann ein Problem, weil das dazu führt, dass man sich sehr nah ist und Menschen, denen man sich nah fühlt, denen sagt man dann plötzlich auch sehr ungeschminkt Dinge, die aber so ins Mark treffen, dass plötzlich Konfliktdynamiken entstehen, die mit der eigentlichen Sachfrage, das merken Sie schon an meiner Antwort, das Thema der Sachfrage ist ja noch gar nicht groß aufgetaucht. Ja, und da sind wir schon bei Dynamiken, die kaum zu retten sind. Das ist das, was sehr, sehr stark Konflikt kennzeichnet. Und in dem Moment, in dem man anfängt, Konflikt sehr aktiv als etwas nicht zu meidendes zu begreifen, sondern es früh auf Tische holt, anfängt einen gewissen Spaß an der Frage zu finden, macht es nicht Sinn, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven auch im Streit begehen, aber immer einen hochrespektvollen Umgang in der Gesamtsituation finden und dass wir Konflikt auch als Ziel einer Besprechung adressieren, anstatt als Vermeidungsziel. Ja? So, das ist mal der Versuch, das recht kurz und hoffentlich auch angemessen dargestellt zu fassen, wie ich das Thema erlebe.
Zwei Gedanken dazu. Ne? Das eine, was mir so ad hoc einfällt, ist, ich finde es ja immer wieder bemerkenswert, wie selbstverständlich auch in Unternehmen und im täglichen Miteinander immer diese Feedback-Kultur gefordert wird. Mit dem Wissen, dass Menschen aber, ich meine jetzt irgendwie, also keiner kann mehr das Sandwich hören, erst was Positives, dann was Negatives, dann was Positives und dann mit Wunsch, Wahrnehmung, Wirkung. Ne? Also wie oft habe ich erlebt, dass Wirkung, da war es ja wieder ganz schön schludderig, betitelt wurde. Ich finde das immer ganz spannend, weil ich halt denke, nicht jeder kann gleich gut mit Kritik umgehen und nicht jeder kann gleich gut Kritik auch überhaupt äußern. Und das sind immer so auffordern, zu sagen, hey, komm, gebt euch doch mal hier kritisch Feedback, finde ich teilweise dann auch durchaus mutig, muss ich sagen. Ja. Aber das nur ein Gedanke. Unbedingt. Ich würde noch mal dieses Konflikt als Ziel einer Besprechung aufgreifen. Das finde ich ja ganz spannend. Wir können ja mal eine Alltagssituation nehmen. Ne? Und ich nehme jetzt mal eine ganz einfache Alltagssituation, nämlich die, ich will jemanden einstellen. Ich bin Führungskraft, Unternehmerin, ist egal. Und ich will jetzt jemanden einstellen. Und da ist ja eigentlich genau das, was Sie gerade sagen, ne? Dieses Erkennen, was sind möglicherweise die Bedürfnisse dahinter, ganz elementar, ne? Weil ich glaube, wir können uns grundsätzlich sofort darauf einigen, dass wir alle einen respektvollen Umgang wollen.
Ja, das wird immer unterschrieben, genau. Die Frage ist, wird es gelebt?
So, und aber die Frage, genau das ist es. Ne? Und wie würde ich denn jetzt sagen, ne? Wenn man jetzt also wirklich mal dieses Thema, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt Ihre, also darin, wo Sie jetzt sozusagen beratend tätig sind, aber es ist trotzdem ein einfaches Beispiel. Wie komme ich denn jetzt dahin, wenn wir jetzt sagen, ich sitze hier mit einem Kandidaten, einer Kandidatin, Wie führe ich denn eigentlich so ein Gespräch, dass ich halt sage, ich will aber auch mal rausfinden, was uns gerade nicht verbindet, ja, sondern wo wir möglicherweise einen Konflikt haben, ohne jetzt, ich sag mal, in so eine aggressive, kennt man noch von früher, wo denn eines cool war, das Gegenüber zu provozieren. Ja. Wie komme ich denn dahin, ohne in eine aggressive, angreifende Stimmung zu kommen?
Ja, das ist insofern ein sehr gutes Beispiel, weil ich es immer mal erlebe, und zwar dann, wenn wir angestellte Vorstände oder externe Geschäftsführer für Unternehmen suchen, für die ich tätig bin. Und eine Notwendigkeit und zugleich, wenn nicht reflektiert, ein Fehler von Bewerbungsgesprächen ist die schon vorgegebene Situation des gegenseitigen, ich will mich schön machen für den anderen. Die ist ja völlig natürlich, weil es handelt sich um eine Bewerbungssituation. Viel interessanter ist für mich, und so gestalte ich das in solchen Gesprächen, wenn ich dort eingebunden bin auch, dass ich sehr stark kläre mit der mich beauftragenden Seite, ich möchte gern ein Advocatus Diaboli sein, was diese Person betrifft. Das heißt, ich möchte dieser Person sehr ungeschminkt sagen, was unsere Problemlage ist, wie schwierig wir eventuell auch als Eigentumsseite sind für angestellte Vorstände und was sie erwartet. Weil ich habe keine Lust darauf, dass wir dann nach mehreren Monaten Menschen haben, die sagen, naja, das hätten sie uns aber auch mal sagen können, dass wir solche Lagen vorfinden. Und damit schieben sie in ein solches Gespräch natürlich unmittelbar eine Konfliktlage ein, aber ganz entspannt und fröhlich. Es ist für die Leute nur sehr überraschend, dass das getan wird. Denn normalerweise ist auch auf diesen Ebenen hochinteressant, da wird nicht unbedingt darüber gesprochen, was auch an menschlichen Herausforderungen, an massiven Hindernissen für die angestrebte Konsolidierung, Restrukturierung und da ist, sondern da wird immer ein bisschen verborgen, was die eigentlichen Problematiken sind. So, und damit haben Sie aber automatisch Konfliktfelder eröffnet, weil Sie sofort sehen, ob ein Gegenüber beispielsweise Sie überhaupt ernst nimmt in dieser Aussage, was ich auf dem Niveau erwarte. Und dann können Sie durchaus mit einem Gegenüber mal in die Streitfrage gehen. Wie sieht er das? Wie sind seine Erlebnisse oder Ihre? Ja. Konflikt, ganz einfach in all diesen Gesprächen, holt man sofort rein, wenn wir rausgehen aus irgendwelchen Wunschbildern der Realität, die wir thematisieren. Und das wird in dieser Art von Gesprächen in der Regel thematisiert. hin zu, was ist eigentlich die konkrete Ausgangslage und was ist die wirkliche Erwartung. Und dann haben sie sofort Sachdebatte, Sach auch Konflikt auf dem Tisch, weil auch ihr Gegenüber sich positionieren muss. Und ich will dann auch wissen, wie gehen sie eigentlich mit hochambivalenter Führung seitens ihrer Vorgesetzten? Was ist denn, wenn sie mit Anforderungen eines Aufsichtsgremiums konfrontiert sind, die rein kognitiv etwas anderes von ihnen verlangen, als das Verhalten des Aufsichtsratsgremiums ihnen permanent rückspiegelt? So, und dann sind wir völlig weg aus der kommoden Frage, Mensch, wie machen Sie sowas, was haben Sie für Erfahrungen, hin bei etwas, was durchaus für ein Gegenüber auch verstörend sein kann. Ja, das heißt, da haben Sie ein Konfliktpotenzial im Gespräch. Und ich muss es eben an solchen Beispielen festmachen, weil tatsächlich das, was Sie einführen, ist ein Beispiel, was ja auch auf ganz anderen Ebenen greifen kann. Ja, aber ich kann es aus sozusagen dieser Erfahrung beantworten. Da versuche ich extrem früh, konflikthafte Themen sehr ernsthaft zu positionieren. Und solange die Rahmenbedingungen ein sehr zugewandtes sind, gelingt das. Es ist nur ungewöhnlich. Also die Leute sind regelmäßig erstaunt, wenn wir das so tun. Gleichzeitig, Jens Korsen, ein brillanter Kollege, der eigentlich erste Inhaber einer deutschen Verhaltenstherapiepraxis, Jens hat mir das gegenüber mal so formuliert, was er auch niedergeschrieben hat in einem seiner Bücher dann, und das merke ich mir an der Stelle immer, weil es brillant ist, Schmerz, ja, sofort. Ja, also in dem Moment, wo wir Irritationen holen können, holen wir sie uns bitte so früh wie möglich, weil wir letzten Endes wissen, je länger wir sie hinauszögern, desto mehr entstehen hochkonfliktäre Situationen. Und das, Frau Schmidt, fordert gleichzeitig, weil es an der Stelle vollkommen den plausiblen Erfahrungen, den ganzen Vorgaben, diesen ganzen auch, diese ganzen Sandwich-Techniken, von denen Sie reden, das sind so Dinge, wenn ich das erfahre, dass das vorliegt, dann weiß ich schon, die schmeißen mit Dynamit. Also brauche ich ein Unternehmen gar nicht besucht zu haben, um zu wissen, dass wir massive Konfliktebenen haben, weil Menschen sich durch die Sandwich-Methode, wenn sie nicht ganz, ganz exzellent gemacht ist, realistisch gemacht ist, in der Regel nicht ernst genommen fühlen. Weil sie wissen genau, da kommt irgendetwas, das wartet auf mich und jetzt ist da eine rosa Geschenkverpackung drum gewickelt und drin befindet sich doch das Exkrement. So, und dann fragen wir uns mal rein psychodynamisch, wie schick wir das finden. Und das zum Beispiel, das vielleicht als letztes Beispiel. Kritikgespräche terminiere ich schon so. Das bedeutet, ich rufe jemanden an, sage, Mensch, Frau von Elsner, wir definieren das mal. Frau von Elsner, ich habe tatsächlich mit Ihnen ein ernsthaftes Thema, auch eines, in dem ich Kritik an Ihrem Vorgehen habe zu besprechen. Ich möchte, dass wir das Ende der Woche tun. Ja, das machen wir in aller Ruhe. Da gibt es weder Aufregung noch etwas. Wir terminieren das Gespräch dafür. Und jetzt lassen Sie uns mal gucken, wo wir das finden. Punkt. So, sagt mir die Hälfte. Ja, das kannst du doch so nicht machen. Ja, natürlich ist das vielleicht erstmal unangenehm. Gleichzeitig ist aber diese ganze Rumpffieberei, wenn ich das angemessen mache, weg. Was will der wohl von mir? Wo steckt der Haken? Ja, natürlich weiß Frau von Elsner jetzt bis Freitag, deswegen versuche ich das auch nie zu lang rauszuziehen. Da ist eine gewisse Spannung drin. Ja, aber die kann ich Menschen nicht ersparen. Wir haben es mit erwachsenen Gegenübern zu tun. Das sind Menschen, die sind in der Lage, in ihrem Privatleben jede Menge Konflikte aktiv einzugehen und plötzlich in einem Corporate-Umfeld soll ich anfangen, ihnen das ehrlich und offen zu ersparen und hin zu solchen Verpackungseinheiten wie Sandwich und rosa Geschenkpapier zu entwickeln. Das nimmt für mich einfach den Menschen auch nicht ernst. Und daraus entspannen sich die größeren Konflikte. Aus meiner Erfahrung, kann man wegen mir anders sehen, ich bin auch nicht der größte Freund beispielsweise von einem nicht hochreflektiert eingesetzten Thema gewaltfreie Kommunikation. Weil was ich erlebe, ist oft hochgewaltvolle Kommunikation, ja, die aber sich versichert, wir haben das doch nach den Kriterien der gewaltfreien Kommunikation aufgebaut. Und jetzt, Frau von Elsner, seien Sie gefälligst dankbar. Also wenn wir jetzt nochmal in dieses Gespräch gehen, ja, warum gehen Sie denn jetzt eigentlich nicht dankbar aus meinem Konfliktgespräch mit Ihnen? Konflikt hat für mich, und das ist vielleicht der abschließende Satz, Entschuldigung, dass ich da so weit ausgeholt habe, hat sehr stark mit meiner Verantwortungsübernahme für dieses Thema zu tun. Und dann halten das Menschen erfahrungsgemäß extrem gut aus. Und dann kann man sich überhaupt Lösungen zuwenden, die man sonst außen vor lässt, wenn man dieses Thema umschifft.
Spannend. Also man könnte eigentlich auch sagen, oder ich unterschreibe übrigens alles, was Sie bisher sagen. Also überhaupt kein Veto. Ich sage auch immer irgendwie, die meisten Menschen, mit denen man so ein Gespräch führen will, die wissen es im Grunde genommen auch, dass da was ansteht. Und die wissen auch, was da wahrscheinlich passieren wird. Das Einzige ist vielleicht, dass sie manchmal eben nicht wissen, wie sollen sie das ändern oder was wäre denn jetzt die Erwartung und so weiter. Und das muss ja dann im Gespräch geklärt werden. Danke nochmal dafür, finde ich ganz toll. Ich habe dann noch eine andere Frage, was sich aber an dem auch ein bisschen anschließt. Ich erlebe ja auch manchmal, oder ich empfehle auch in der Regel, dass die Werte, die die Menschen haben, im Unternehmenskontext, die müssen ja nicht exakt mit meinen persönlichen Werten übereinstimmen, wobei wir ja wissen, trotzdem stimmen sie im Großen und Ganzen überein, dass das vorher geklärt wird, insbesondere wenn die Unternehmen noch nicht so lange existieren, dass das immer wieder auch geklärt wird und immer wieder darüber nachgedacht wird, hey, sind wir auf der gleichen Seite? Nun erlebe ich aber auch Menschen, die im Grunde genommen sehr ähnliche Werteprinzipien haben. Also ich will jetzt nicht zu viel, ich will es ja anonym halten, weil ich spreche auch mit Menschen, die Unternehmen haben, da will ich ja nichts hier preisgeben. Und da sind sie sich einig und sie verstehen sich menschlich fantastisch, wenn sie freundschaftlich unterwegs sind. Dennoch haben sie aber unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Führung sein soll und wie die Teams miteinander arbeiten sollen. Also die sind jetzt in diesem Falle, was ich jetzt im Kopf habe, nicht ganz konträr. Gleichzeitig gibt es ganz viele Konfliktpotenziale allein deswegen, obwohl sie die gleiche Vision haben und ganz vieles übereinstimmt. Was empfehlen Sie denn dann in so einer Situation? Weil der eine scheint ja aktuell das so zu unterdrücken, in Liebe zu dem anderen, und sagt, ja, funktioniert ja auch irgendwie, das bringt ihn aber immer wieder in Rage.
Meine Empfehlung ist, wenn es die Selbstreflexion der Beteiligten zulässt, und das ist der entscheidende Hebel, leider auch auf Vorstandsebenen, ist genau diese Aspekte zu integrieren und zu verstehen, dass wir jede Art von Verhalten benötigen. Am Beispiel, Aggression ist ein Führungsinstrument. Punkt. An der richtigen Stelle, strategisch eingesetzt, kann eine auch emotionalisierte Eskalation eine ganze Mannschaft, eine Betriebsmannschaft aufwecken und das ganz richtige Mittel sein. Aggression ist mit Sicherheit kein sinnvolles Führungsinstrument, wenn ein cholerisches Persönlichkeitsprofil konstant im Grunde genommen Aggression zur Anwendung bringt. Wozu führt das? Das führt dazu, dass Menschen erstmal erschrocken sind und dann abstumpfen. So, was passiert beim Abstumpfen? Der Choleriker sagt ja nichts Falsches oder die Cholerikerin. Aber man hört ihr oder ihm gar nicht mehr zu. Das heißt, auch die fachlich richtige Botschaft wird überhaupt nicht mehr gehört. Von allen menschlichen und moralischen Fragen gehe ich bewusst hier mal weg. Mhm. Ich möchte das gar nicht moralisieren. So, und dann verliert natürlich plötzlich das, was vielleicht sogar an der Aggression etwas Positives sein könnte, völlig seinen Wert für dieses Unternehmen. Ja? Und genauso ist Zugewandtheit ein ganz, ganz starker Faktor. Nur unreflektiert eingesetzte Zugewandtheit hat auch in noch keinem Unternehmen, was ich begleitet habe, zu einer stabil sehr guten Leistung geführt. Und die Frage, die aus meiner Sicht auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebenen da verstanden werden muss, und da liegt für mich die Antwort aus meiner Erfahrung, ist, es geht nicht nach meinen Vorlieben, sondern ich schaue mir Menschen an, frage mich, welches Profil von Verhalten braucht dieser Mensch, damit er erfolgreich sein kann. Und das gebe ich ihm. Und dafür brauchen wir, weil das zu viel verlangt ist von uns, das in einer Person abzudecken. Gibt es manchmal solche Ausnahmetalente. Aber dafür ist es viel besser, wir haben mehrere Leute, die gleichen Werte und Visionen teilen, aber vollkommen unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Und während der eine vielleicht das Autoritäre spielen kann, was ein Teil der Belegschaft sogar vielleicht wünscht und braucht in mancher Situation, hat der andere eine ganz ergänzende Fähigkeit, die sehr, sehr weich integrativ an manchen Stellen ist. Die Frage ist doch nie entweder oder, sondern die Frage ist, was setze ich wo ein? Und das ist hochkontext- und situationsabhängig. Und erfahrungsgemäß scheitert es da aus meiner Sicht tatsächlich an der Reflexionsbereitschaft der Beteiligten und an Souveränität. Nämlich zuzulassen, dass ich nicht alles wissen können muss auf meinem Führungs- oder Vorstands- oder Geschäftsführungsniveau. Denn wenn wir in die Realitäten vieler Spitzengremien, egal in welchen Bereichen, kommunale Verwaltung, Privatwirtschaft, Politik gucken, dann sind wir plötzlich bei ganz, ganz viel Macht- und Statusauseinandersetzung und der Frage von, wer hat scheinbar welchen Einfluss und überhaupt nicht bei der Frage, wer übt welche seiner Verhaltensstärken jetzt gerade zielführend fürs Gesamtprojekt oder die Gesamtunternehmung aus. Ich hoffe, diese Antwort macht das sehr pointiert klar, wie ich diese Sachlage sehe und erlebe.
Mhm. Vielen Dank.
Ich würde noch einmal kurz auf dieses Thema Konfliktsituation eingehen, ne? Weil das ist ja schon was viele umtreibt. Dann sitze ich also in so einer Situation. Wir hatten es auch im Vorgespräch. Es ist sozusagen, also der Kessel kocht und gefühlt ist das Kind schon tief im Brunnen. Ja, jetzt benutze ich gerade zu viele Bilder. Ja. Und eigentlich weiß ich, es ist jetzt sozusagen ganz hauchdünn. Gibt es nicht? Wie schaffe ich es? Gibt es was? Jetzt ist es natürlich so ein bisschen schwierig, so ganz allgemein, wenn ich so das Gefühl habe, die Situation ist am Kippen und ich habe sie eigentlich nicht mehr in der Hand. Also ich fühle mich so ein Stück ohnmächtig, weil irgendwie, ich wollte es so gar nicht und es sind jetzt Situationen aufgetreten, die ich überhaupt nicht mehr handeln kann. Gibt es was Sie da Ihren Mandanten empfehlen, zu sagen, so schaffst du es, zumindest gleich ein Stück das Gefühl wieder zu bekommen, Kontrolle zu haben oder es nicht komplett eskalieren zu lassen?
Ja, das Schöne ist, liebe Frau Schmidt, Sie geben sich die Antwort gerade schon selbst. Technisch ist genau das der Punkt. Was erlebt ein Nervensystem in der Situation? Es erlebt den Verlust von Autonomie und Kontrolle. Ja, also die Kontrollillusion des Menschen wird da komplett in Frage gestellt. Und das heißt technisch, und dafür gibt es Lösungen, technisch muss man Menschen ermöglichen, in jeder Situation einen Moment der wahrgenommenen, auch gefühlten Eigenkontrolle abrufen zu können. Warum? Weil das ein für das Nervensystem gegenläufiges Signal ist. So, und das ist eben nichts kognitiv-theoretisches, was ich gerade formuliere, sondern das kann man technisch für Menschen darstellen. Das ist übrigens der Punkt, weil Sie das ganz am Anfang angesprochen hatten. Ich habe dieses Trofo-Training-Institut einfach als Ausbildungsberechtigter ein Stück geerbt, weil der eigentliche, der diese Methode vertreten hat, diese Familie, da kam es zu einem relativ kurzfristig tragischen Krankheitstod dann und dann war ich ein Ausbildungsberechtigter für diese Methodiken. Und das ist zum Beispiel eine Weiterentwicklung, das ist keine Neuerfindung aus bestimmten Bewegungen des autogenen Trainings heraus, die immer mehr kognitiv und emotional-kognitiv in eine Verkürzung gehen. Und aus bestimmten Gründen kann man daraus zum Beispiel für Verhandlerinnen, die unter Druck, Polizeiverhandler, Krisenverhandler, bei sich bleiben müssen, Techniken ableiten, wie ihnen das in wenigen Sekunden gelingt. Da gibt es aber auch zahllose andere technische Ansätze. Ja? Und da sind wir plötzlich dabei, dass vieles, was wir jetzt besprochen hatten, hat viel mit Reflexion, mit Haltung auch zu tun, ja, wie ich an Themen herangehe. Und das ist die zweite Komponente, die es braucht. Es braucht hier dann absolute fachliche Expertise. Also danach fragen mich Menschen und das kriegen sie dann auch. Das ist das, was ich als Selbststeuerung bezeichne. Ein Mensch, der nicht in der Lage ist, sich unabhängig von welcher Provokation auch immer in einer Gesprächs- oder Verhandlungssituation zu machen, der ist natürlich wahnsinnig gut manipulierbar letzten Endes. Mhm. Ja? Und da gibt's brillante technische Ansätze, die man schulen kann, die man auch aus meinem Fach sehr, sehr gut in ihrer Wirkweise erklären kann, die wir heute auch aus den Erkenntnissen heraus, die wir natürlich zur Funktionsweise des Nervensystems haben, viel besser validieren, sowohl intern als auch extern, wenn wir Forschungsvalidität nehmen, begründen können. Ja? Also das geht, aber da werden auch wahnsinnig viele Empfehlungen gegeben, die für Menschen nicht umsetzbar sind. Mhm. Also ich erlebe manchmal, dass Leute zu mir kommen und Dinge probiert haben, wo ich sage, es wundert mich nicht, dass das nicht funktioniert, aber jetzt lassen Sie uns das mal das Feld sauber aufräumen und uns überlegen, warum funktioniert das. Ich kann Ihnen, wenn Sie das wollen, auch ein konkretes Beispiel dafür geben, weil das ist bisher sehr abstrakt. Also, ich verwende in bestimmten Bereichen selbstverständlich Atmung als einen Anker, um Menschen zu sich zu bringen. Was ich nicht tue, ist in Stresssituationen Menschen, also für Stresssituationen, Menschen Techniken beizubringen, die etwas mit ruhiger Atmung zu tun haben. Sondern ich bringe Menschen Techniken bei, die etwas mit Atembeobachtung zu tun haben. Das ist etwas sehr Verschiedenes. Mhm. Lassen Sie uns kurz fachlich überlegen, warum. Weil es kommen Menschen zu mir, die sagen, Herr Wanka, ich habe da die Empfehlung bekommen, ich soll denn immer ruhig atmen. Aber das führt ins Gegenteil. Das hilft mir nicht. Dann sage ich, das ist relativ logisch erklärt. Fragen wir drei uns doch mal, wie atmet denn ein Mensch, der in einer akuten Druck- und Stresssituation ist? Physiologisch völlig korrekt.
Kurzatmig.
Flach und schnell. Kurzatmig, wie Frau von Elsner sagt, weil die Atemhilfsmuskulatur des oberen Brustkorbs aktivierbar gehalten werden soll. Weil wenn der richtig tief Luft holen muss, dann muss der Brustkorb weiten. Was mache ich aber dann mit einem Menschen, dem ich sage, du übst jetzt mal in der Akutsituation tief und ruhig zu atmen. Was mache ich mit diesem Menschen genau genommen?
Ich mache ja eine Kontra seinem Körper. Ich arbeite gegen seinen Körper, der ja eigentlich richtig reagiert in dem Augenblick
als Ärztin. Frau von Elsner, absolut korrekt. Das ist genau das, was ich mit Fachlichkeit meine, was Sie sofort sagen. Im Endeffekt machen wir diesen Menschen noch mehr Stress, weil wir zusätzlich zu der Situationsreizsituation ihm eine kontraphysiologische Aufgabe stellen. Das heißt, noch mehr Energie von diesen Menschen wird für Auseinandersetzung gegen etwas verbraucht, statt was wir eigentlich wollen und was auch die Menschen, die die Empfehlung geben, erstmal wollen. Was aber an der Stelle man aus meiner Sicht weiter zu Ende denken muss, ist, die wollen einen Anker geben. Ja, aber ruhig atmen ist eine wundervolle Beruhigungstechnik. Absolut. Aber bitte kein Anker. Mhm. Und ja, das ist für mich so ein Beispiel, wo man sieht, okay, jetzt brauchen wir, wie Sie Frau von Elsner gerade wunderbar eingebracht hat, jetzt brauchen wir Fachexpertise. Und nicht irgendeine Idee von, ein Mensch muss unter Druck halt mal ruhiger werden. Ja, das wissen die Menschen, die zu mir kommen. Also die kommen nicht zu mir, weil sie sagen, Herr Wanka, ich brauche das, was im Coaching manchmal genannt wird, so dieses einen Spiegel. Also meine Mandanten wissen alle, wo ihr Problem ist. Frau von Elsner, Sie hatten das so schön auch gesagt, nicht? Die Menschen wissen auch, wenn es um Kritik und um Gespräch geht. Also ich habe noch kaum einen Menschen, wirklich praktisch keinen in diesen 20 Jahren meiner Arbeit erlebt, der oder die nicht wusste, vielleicht wollte sie oder er es nicht wahrhaben, das ist eine andere Frage, aber die im Grunde nicht wussten, was Phase ist. Und ich hoffe, an diesem Atembeispiel ist eben jetzt so mal klar geworden, wo brauchen wir dann wirklich fachlich gute Expertise, die zusammen mit diesen Zielideen, die wir haben, wirksam wird. Und so eine Technik wie eine Atembeobachtung, die können Sie auf eine Millisekundenfrage verkürzen. Und damit wird die, wenn man das entsprechend die Leute trainieren lässt, wird die plötzlich, wenn die trainiert ist und über einen konditionierten Reflex bestimmte Mechanismen abruft, wird die in hocheskalierten Situationen eine ganz wirksame Technik.
So, und da muss ich jetzt direkt als Nichtmediziner reinfragen, was ist denn jetzt die Atembeobachtung? Also ich kann mir natürlich was darunter vorstellen, so wie einfach darauf zu achten, wie atme ich gerade?
Nein, das wäre schon wieder ganz interessant. Mhm. Darauf zu achten, wie ich gerade atme, bringt mich schon wieder in eine Bewertungsfrage, was ich gerade tue. Okay. Deine Atembeobachtung bedeutet ganz simpel formuliert, Sie zählen 2 bis 3 Atemzüge. Das können Sie sogar, wenn Sie wollen, jetzt mal machen. Wir machen das alle 3. Wenn ich sage, jetzt zählen wir einfach mal die nächsten 3 Atemzüge, ob Sie das an Ihrer Nase, am Brustkorb, am Bauch machen, das ist völlig gleichgültig. Zählen wir mal ab jetzt. So, ich bin fertig. Kann sein, dass Sie noch ein bisschen brauchen. Mhm. Gut, ging das? Ich nehme an, ja.
Ja.
Sehr schön. Wo waren Sie denn dann, Frau Schmidt, wenn Sie gezählt haben? Wo waren Sie gerade mit Ihrer Aufmerksamkeit?
Ja, im Bauch, würde ich sagen. Ne?
Genau, irgendwo bei sich beim Zählen. Mhm. Das heißt, Sie waren mehr bei sich, als Sie es jetzt wieder sind. Weil jetzt sind Sie wieder mit der Konzentration mehr im Gespräch. Mhm. Und um dieses Delta geht es. Was hat Ihr Nervensystem da gerade erlebt? Es hat erlebt, die Claudia Schmidt hat für sich, aus sich heraus gesteuert, eine Fokusverschiebung vorgenommen. Wer hat die Kontrolle über diesen Fokus? Sie, weil Sie eingeleitet haben. Für Ihr Nervensystem ist es ein, da hängt so viel dran an diesem kleinen Shift, auch an fachlichen. Ja? Das ist längst nicht nur zu sich kommen, sondern da hängt genau Bedienung des Autonomie- und Kontrollbedürfnisses dran. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das bringe ich Leuten nicht bei und sage, das machen Sie in Stresssituationen, sondern das wird trainiert. Das heißt, Mandantinnen und Mandanten gehen dann mit jemandem wie mir oder mit Verhandlern, die sie beauftragen, in Situationen und sagen, ich habe was, von dem ich weiß, dass ich jederzeit keine automatischen Reaktionen mehr aus mir rauslasse, weil ich provoziert werde. Weil ich immer weiß, dass ich dieses Mittel, wenn ich das jetzt noch auf einen Atemzug und auf Millisekunden durch Training verkürze, immer dazwischen schieben kann. Ja, also da hängt wahnsinnig viel dran. Da kann man hochkomplex stundenlang an diesem Werkzeug Dinge aufhängen schon, die Menschen in hocheskalierenden Situationen erlauben, konstant ruhig zu bleiben. Das erfordert Training und es erfordert, deswegen fand ich Ihre Frage so extrem gut, nicht? Soll ich meine Atmung sozusagen beobachten, bewerten, irgendwie gucken, was man? Nein. Ja, also es geht um einen bestimmten Mechanismus, den wir damit erzielen wollen. Ich hoffe, das war eine Antwort auch auf Ihre Frage.
Es war ganz wunderbar, weil ich muss jetzt auch gerade so ein bisschen nochmal doppelt schmunzeln, weil ich erinnere mich mal, ich war mal bei so einer Dame, Stichwort Reiten, ja, die dann so gesagt hat, wie kann ich meinen Sitz verbessern? Und die hat dann nur gesagt, atme. Ne? Du musst einfach erzählen. Und die hat nicht gesagt, atme, sondern die hat gesagt, zähl mal deinen Atem. So, und das fand ich so eine ganz, und jetzt, sie hat mir aber nicht erklärt, warum. Ja. Ich meinte, du musst einfach nur ein bisschen mehr loslassen und zähl mal deinen Atem. Genau. Jetzt kam Jahre später so, deswegen
der Atem. Das ist witzig, ne, was man für Assoziationen auf einmal halt. Ich hatte sofort die Assoziation, ich habe ja auch Notfallkurse für Zahnärzte gemacht, den werde ich jetzt bald wiederholen, weil ich jetzt quasi das irgendwie ganz spannend finde, auch nochmal irgendwie, weil da haben wir auch so Techniken gelernt, wo wir die Hand auflegen, wenn der Patient sehr beunruhigt ist. Ja. Und wenn ich merke, dass der Atem stockt, irgendwie so jetzt atmen Sie erstmal. Also das reicht schon bei ganz vielen, dass dann überhaupt wieder die Atmung einsetzt, weil die häufig dann stocken. Ich habe ja auch häufig Angstpatienten behandelt. Die ruhige Hand war mir quasi irgendwie intuitiv, Gott sei Dank, gegeben. Ich habe ganz viel mit Kindern, auch aus sehr, also mit desorganisierten Bindungen aus Kindshäuser und so, also Kindswohlgefährdung und so weiter gehabt. Und ich habe irgendwie immer fast einen Zugang gekriegt. Und genau, da hat mir dann ab und zu mal diese Kurse zu besuchen geholfen, um dann einfach, wie bleiben die Patienten bei sich, ne? Wie kann man ihnen helfen, wieder zu sich zu finden? Und ich finde es jetzt gerade die Assoziation so spannend, ne? Dass das eigentlich nicht so viel anders ist
als bei dem
Geschäftsführer, der ja genauso auch Angststörungen vielleicht hat oder irgendwelche Zwangsstörungen.
Selbstverständlich. Ja, also Sie haben vollkommen recht. Da fällt mir, wenn ich das einschieben darf, noch etwas ein. Ich arbeite in hocheskalierten Situationen. Es hört sich jetzt komisch an, gerade im Corporate-Umfeld, mit Berührung. Was bedeutet das? Ich sage Ihnen an einem Beispiel, ich hatte in einer hocheskalierten Situation die Aufgabe, eine Person, die nicht im Raum sein wollte, im Raum zu behalten. Ich kannte die vorher nicht und es war klar, die ist 2 Minuten da und dann eskaliert die Sache dermaßen. Und der Job war einfach, es ist mir egal, Herr Wanka, was Sie in diesen 2 Minuten veranstalten, aber sorgen Sie dafür, dass das Problem, was wir erzeugt haben, irgendwie verschwindet. Ja, da war so viel Abneigung und das, was Sie gesagt haben, Frau von Elsner, das ist brillant an der Stelle und das braucht man dafür. Wir sind ein Säugetier und es geht nicht darum, irgendjemanden zu betatschen. Das heißt, dass wir das gleich aus dem Raum haben hier, weil wir doch im Business sind.
Nicht immer alle anfassen.
Sondern komme ich in diesen Raum und diese Person weiß auch, dass ich beauftragt bin von der Gegenseite. Ich sage hier bewusst gegen, ja, sonst spreche ich sehr oft von Partner. Und dann bin ich hin und dann habe ich, es war auch eine Frau an der Stelle, kann man schon sagen, ist Jahre her und auch da sind so viele Dinge drüber, dass das nicht rekonstruierbar wäre nie. Und dann habe ich sehr, sehr zugewandt mit einem Blickkontakt und beim Handschütteln schon mit der Berührung meiner zweiten Hand auf der Hand, die liegt, und schon in der Einleitung hergestellt, naja, wenn ich das richtig sehe, hat man sich hier ganz schön mit Ihnen verfahren. Ich habe jetzt mal die Idee, wir schauen zusammen. Aber das Wichtige war die Berührung. Weil diese Person die absolute Stimmigkeit zwischen meiner Aussage und einer sehr zugewandt warmherzigen Berührung, die genau das erfüllt, was Frau von Elsner angesprochen hat. Ja? Sicherheit und Beruhigung geben. So, und auch da ist es so. Frau von Elsner, Sie haben es so wundervoll formuliert. Das muss man eben aus einer Sie haben ein gewisses Talent, ich vielleicht auch. Aber wir beide sind vor allen Dingen auch fachlich sehr, sehr gut geschult. Ja, Sie haben jahrelang mit Menschen verbracht, um einschätzen zu können, welche Angst auf dem Zahnarztstuhl sorgt dafür, dass hier gleich mein Equipment zerlegt wird? Oder bis zu welchem Bereich kann ich noch gehen? Ich meine das wirklich so drastisch, wie ich es gerade formuliere. So ja? Und dann ist zum Beispiel auch Berührung für mich essentielles Mittel in diesen Kontexten. Und auch da kann man so viel spielen und einspielen. Also deswegen für diese Frage bin ich extrem dankbar. Es kann durchaus sein, dass manche Hörerinnen, mancher Hörer sozusagen das, was wir gerade besprechen, erstmal ein Stück verdauen muss, weil es doch sehr ungewöhnlich für die Ebene, auf der wir uns aufhalten und über die wir ja eigentlich sprechen, zu sein scheint.
Und damit schließt sich dann ja auch so der Kreis, den wir anfangs gehabt haben, ne? Das ist nicht immer nur sozusagen auf kognitiver Ebene, sondern ich brauche halt immer Körper und Geist, Herz und Seele sozusagen beides. Herz und Kopf brauche ich immer beides, um gut agieren zu können. Ne? Also sehr, sehr spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Bohanka. Eine Frage, bevor wir Sie entlassen, Sie stellen wir allen unseren Gästen. Aus welchem Fehler, den Sie gemacht haben, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten lernen?
Ja, jugendliche Arroganz.
Ah, schön.
Ja, also wenn ich vergleichen muss, das, was sicherlich meine größte Fehlerquelle in jüngeren Jahren war, war meine Bewertungsfähigkeit, die ich brauche, an der falschen Stelle und aus mangelnder Souveränität gebraucht zu haben. So, und das ist eine Frage der Lebensentwicklung für mich gewesen. Ja, die war immer gut, es war immer ein Asset. Man muss bewerten können. Ja, ich bin ein Gegner dessen, wir dürfen nicht bewerten. Nein, wir sollten aus richtigen Motiven an der richtigen Stelle müssen wir bewerten. Das ist der Fehler, aus dem konnte ich und deshalb glaube ich, dass es, wenn ich es sage und Menschen zuhören, die vielleicht kognitiv brillant sind, die Dinge können, bewahren Sie sich, bewahrt euch vor Arroganz.
Sehr schön, ein schönes Schlusswort. Herr Bohanka, es war uns ein Fest. Ja, ich habe ganz viel mitnehmen können. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Insofern ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ja, vielen lieben Dank. Also es war gerade Balsam auf meiner Seele, nachdem ich leider die letzten 2 Tage etwas gestresst bin aus privaten Gründen. Und deswegen fand ich diese Stunde ganz besonders toll. Und ich hätte mit Ihnen noch stundenlang reden können. Das will aber dann vielleicht auch irgendwann keiner mehr hören. Wir wiederholen das vielleicht bei Zeiten, wenn Sie Lust haben, weil ich auch dieses Trofotraining so wahnsinnig spannend finde. Und wir gucken mal bei Zeiten, wenn Sie Zeit haben und Lust haben, vielleicht irgendwie ein halben, dreiviertel Jahr oder ein Jahr. Sie sehen dann einfach. Aber ich hätte wirklich noch Lust, mit Ihnen noch lange zu sprechen.
Also gerne. Mir hat das große Freude gemacht. Vielen Dank. Weil sich erst im Dialog das entwickelt, worum es geht. Und ich danke Ihnen beiden sehr, sehr für diese gemeinsame Zeit. Mir hat es eine große Freude gemacht.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Zahnarzt findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.